Exilhertaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exilhertaner, ich bin Briemchen. Ich grüße euch zur 60. Folge des Exilhertaner Podcasts hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich freue ich mich, dass Hertha heute den Klassenerhalt geschafft hat. Noch mehr freue ich mich aber, dass der Dennis und der Daniel heute bei mir sind. Jungs, grüß euch.
Grüß dich, Bremchen.
Grüß dich, Bremchen, hallo.
Ja, schön, hi. Da zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe jetzt überlegt, ob ich euch zuerst frage, wie es euch geht und was euch durch den Kopf geht. Oder, und das wäre die gemeinere Frage, ob ihr wisst, wann ihr zum letzten Mal beim Exilhertaner Podcast dabei wart. Aus dem Kopf. Das ist eine gemeine Frage, eine Schätzfrage. Das ist witzig. Ich war ja letztens beim Hertha-Quiz mit dabei und letzter. Also dachte ich, ich räche mich und jetzt mache ich das Quiz mal umgekehrt. Rat mal. Daniel, hast du eine Ahnung?
Ich war ja nur einmal mit dabei und das war Februar. Das war Februar 2020, aber ich kann das genaue Datum weiß ich nicht.
Das ist ja Streber, 23. Februar 2020, Folge 34. Da hast du dich übrigens auch vorgestellt. Und wer das nochmal anhören will, deshalb erwähne ich das nämlich nochmal. Das machen wir nämlich jetzt heute nicht nochmal. Der kann sich das nochmal anhören. Da stellt sich nämlich vor, ich kann ja nochmal verraten, du bist aus Pirna, man hört es noch ein bisschen. Wunderschön bei Dresden gelegen. Wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten. In der Zwischenzeit hatte übrigens der Dennis noch mal Zeit, ein bisschen zu überlegen, wann seine Folge war.
Oh Gott, Schande. Ich glaube, sogar noch in den 40ern, oder?
In den 40ern?
Ja.
Von 1940?
Ja, natürlich. Nein, von den Episodennummern her.
Nein, Folge 50, 16. Dezember.
Echt? War ich bei der 50? Stimmt, natürlich. Da hast du ja quasi gefeiert. Ja.
Genau. Schande. Und wer nochmal hören will, wie du dich vorgestellt hast, der hört sich an Folge 1.
Yeah.
Das hatten wir nämlich damals zusammen gemacht.
Die Anfänge.
Ja, denke ich immer noch dran. Was ich noch gerne erwähnen wollte, ist diese Folge 50 die gewesen, wo wir die vielen Redewendungen mit Feuer hatten?
Ja, schon.
Ja. Also da möchte ich heute eventuell, weiß ich nicht, ob mir kurzfristig noch was einfällt, so ein bisschen von weg. Weil eigentlich als Feuerwehrmann ist man ja dem Wasser irgendwie immer ein bisschen näher als dem Feuer. Also ein guter Feuerwehrmann sollte eigentlich nah am Wasser gebaut sein.
Oh, der hat's aber jetzt hier. Jetzt geht's ja wieder ab hier. Ich bringe jetzt aber nicht das Zitat von der Vorbesprechung, oder?
Das überlasse ich dir.
Ja, nein, ist schon richtig. Aber wenn man Feuer bekämpfen will, muss man auch richtig wissen, wie es brennt. Und jetzt kommt Backdraft. Ja, wer es töten will, muss es lieben.
Oh ja, gut. Wie kriegen wir jetzt den Übergang zur Hertha BSC?
Ja, die Hertha könnte ich auch manchmal im Fernseher kloppen und töten und trotzdem liebe ich sie, ja.
Ja, naja, also heute, es war ja nur ein 0-0 und am Ende wahrscheinlich ein Spiel, wo man sagen kann, da wird sich in ein paar Wochen, in ein paar Monaten kein Mensch mehr daran erinnern können. Das Einzige, was wir davon mitnehmen, ist, Hertha hat den Klassenerhalt geschafft und das sogar am vorletzten Spieltag. Ich muss zugeben, ich habe ja keine Freude über den Verlauf der Saison, aber dass es immerhin am vorletzten Spieltag schon geregelt ist, dass wir die Klasse halten, ich bin schon froh drüber. Nichtsdestotrotz, Daniel, wir hatten uns ja vorhin schon unterhalten, du hattest eben auch schon so gesagt, Erleichterung und Freude ja. Aber es ist nicht nur Positives, was dir heute durch den Kopf geht. Willst du das nochmal erwähnen? Kriegst du es noch zusammen, was du gesagt hast? Es war auch ein bisschen Enttäuschung über den Saisonverlauf dabei, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Es ist natürlich, also die Erleichterung, muss ich sagen, die war heute wirklich enorm. Und aber es ist dann nach ein paar Minuten, fängt man dann schon wieder an, drüber nachzudenken, wie das jetzt erstmal alles passiert ist, diese Saison und auch was jetzt noch auf uns zukommt vielleicht in Zukunft. Und dann wird man schon wieder ein bisschen nachdenklich und die Erleichterung lässt nach.
Hm. Dennis, wie ist es bei dir?
Ja, ähnlich. Ne? Die Erleichterung war da mit dem Abpfiff. Ne? Und du siehst die Spieler jubeln und dann sackt man zurück in die Couch, ja, sozusagen. Und Es ist schwer zu beschreiben, ne? Also wie gesagt, man ist erleichtert, aber eigentlich hatte man gehofft, dass es am Ende der Saison um mehr geht als um den Klassenerhalt, ja. Und auch das Spiel war natürlich nicht befriedigend vom unterm Strichergebnis her, ja, aber ich hatte mir auch gehofft, dass wir heute im letzten Heimspiel vielleicht noch mal ein bisschen mehr was reißen, aber gut, man muss auch sehen, wer spielen konnte und wer nicht. Und ja, ich habe versucht, meine Erwartungen zum Ende hin runterzuschrauben. Und ja, der Rest, da kommen wir noch drauf.
Ja, Erwartungen runterschrauben war heute auch notwendig. Wenn ich mir mal die Statistik angucke, Quelle war der Kicker, 1 zu 12 Torschüsse für Köln, 105 zu 108 Kilometer für Laufleistung für Köln, Zweikampfquote nicht ganz so eindeutig, 48 zu 52% für Köln und 41 zu 59% Ballbesitz für Köln. Also, jetzt war das am Ende 0-0. Müssen wir eigentlich von Glück reden, dass wir dieses Ding nicht verloren haben? Sind wir
Jein.
nicht ein ganz schönes Risiko hier gelaufen?
Ich glaub, es ging nicht mehr, wenn ich schon mal direkt draufspringe. Und ich finde immer dieses reine Torschussstatistik, also wenn ich sehe, was manchmal so als Torschuss zählt, obwohl trotzdem zwei Verteidiger im Weg standen und all so ein Kram, finde ich, so gefährlich war Köln jetzt auch nicht, dass es jetzt 12 zu 1 da mehr Chancen aufs Tor hatten. Aber ich glaube, bei Hertha war einfach heute auch nicht mehr drin.
Ich glaube, bei den Chancen für Köln, bei den Torschüssen, ich glaube, es waren nur drei, die wirklich aufs Tor gingen. Das sagt für mich schon was aus, weil ich muss sagen, es gab zwei Phasen im Spiel, Anfang oder Mitte erster Halbzeit und gegen Ende der zweiten Halbzeit. Das waren Phasen, wo ich selber ein bisschen mulmiges Gefühl hatte. Aber ich muss sagen, dass sonst fand ich eigentlich, dass Hertha das relativ gut, sagen wir mal, aus der Defensive raus zumindest relativ gut alles in Schacht gehalten hat. Ja, nach vorn ging natürlich fast überhaupt nichts heute. Was aber auch, wie gesagt, schon auch damit zusammenhing, einfach wer auf dem Platz stand und nicht nur wer auf dem Platz stand, sondern auch einfach, dass diese Spieler bisher eigentlich kaum Pflichtspiele zusammen bestritten haben. Ja, also das war von Ngankam und Radonjic, dazu noch Dilrosun und Lecky. Also das war, ich weiß nicht, wann, ob wir uns jemals diese Spieler zusammen in der Startelf vorgestellt haben. Von daher, es kommt immer darauf an, aus welcher Sichtweise man das betrachtet. Aber ich fand jetzt insgesamt, es war absolut kein schönes Spiel, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es wirklich ein glückliches Ergebnis war für Hertha insgesamt. Also ich fand, dass es diszipliniert runtergespielt haben bis zum Ende.
Ich würde da gerne Bezug nehmen zu der gesamten Saison, weil ich finde, das, was er beschrieben hat, passt auch auf die Saison, ne? So ein bisschen. Also, ich ziehe da gern die Zahl vom Torverhältnis ran. Ne? Hertha hat heute 0-0 gespielt, weil sie halt als Mannschaft wirklich das nicht zugelassen haben, bis hin zum Torwart, der heute auch wieder gut gehalten hat. Und von den ganzen Mannschaften da unten haben wir, abgesehen von Augsburg, da die wenigsten Gegentore und haben aber selber immer noch ein paar geschossen. Und so war es jetzt auch nach der Quarantäne. Das spiegelt es wieder. Ne? Wir haben nicht schön gespielt, nach vorne ging nicht viel, aber die Mannschaft hat es versucht, nach hinten auch nicht zuzulassen. Nicht schön anzusehen, aber es hat am Ende gereicht.
Das klingt so ein bisschen, als wenn da so einen gewissen Kräfteverschleiß und auch die Personalsituation doch durchaus anrechnet.
Ja.
Ja.
Denn ich muss ja zugeben, gerade nach dem Bielefeld-Spiel, mich hat das heute ein bisschen ans Bielefeld-Spiel erinnert. Also bei Hertha ist ja nicht wirklich viel zusammengelaufen. Ich habe eigentlich auf dem Zettel hier vor allem Chancen für Köln. In der 30. ist mal Radonjic durch. Das war dann mal eine der wenigen Torchancen. Und den Rest. Wahnsinnig viel Ballverluste, leichte Ballverluste. Wir
Ja,
sind ja oftmals gar
Fehlpässe.
nicht über die Mittellinie gekommen. Konter nicht gut ausgespielt. Also es war wirklich nicht schön anzusehen. Ist
Da
denn.
hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass offensiv wirklich eben, dass die Offensive mit darunter gelitten hat, dass die Spieler defensiv so viel mitgemacht haben. Ja, also ich habe bei Twitter zumindest viele relativ negative Kommentare über Lecky zum Beispiel gesehen. Ja, Ngankam hatte die eine Chance in der ersten Halbzeit, aber hat ansonsten ja auch nicht wirklich viel auf die Beine gestellt. Aber beide waren top in Sachen Zweikämpfen und Laufleistung. Und das war heute wirklich das, was in erster Linie zählte. Ja, also ich glaube, dass da wirklich das eine sozusagen die Offensive einfach teilweise auch mit geopfert wurde dafür, dass defensiv das alles richtig aufgestellt wurde. Und vor allem auch bei Lecky und auch Radonjic, zumindest Radonjic muss ich sagen, Anfang der ersten Halbzeit fand ich, dass er zumindest auch defensiv einen relativ aggressiven Eindruck gemacht hat auf mich. Und das war auch wichtig, dass die offensiven Flügelspieler damit defensiv mitgeholfen haben, weil, wenn ich mich recht erinnere, hatte Köln in den drei vorangegangenen Spielen jeweils ein Tor nach Flanken geschossen. Und das galt dann eben auch, also da ging es nicht nur darum, die Flanken zu verteidigen, sondern sie auch einfach daran zu hindern, überhaupt zu flanken. Und ich glaube, das hat eben auch durch die Mitarbeit der Offensivspieler hat das eigentlich gut geklappt heute.
Ja, da würde ich gerne mich ganz kurz ranhängen, Bremchen. Ich fand nämlich heute am Anfang, dachte ich so, oh, Hertha geht gut körperlich zur Sache, was ich eigentlich auch gut fand gegen Köln, dass sie denen so ein bisschen den Schneid abkaufen wollten, auch gerade auf den Außen. Das hat Daniel wunderbar gesagt, ne, dass also auch Lecky und Radonjic da viel gemacht haben. Und deshalb hattest du wirklich keine Verbindung. Mittelfeld und Abwehr haben geackert und da vorne liefen dann Dilrosun und ein Gangkam irgendwie rum. Das hat darunter dann halt gelitten. Und ich fand aber eigentlich gut, dass sie denen so den Schneid abkaufen wollten. Nur leider ist das ziemlich schnell wieder abgerissen, weil dann ein Schiedsrichter wirklich, wie ich finde, Fouls oder vermeintliche Fouls geahndet hat, die ich als solche nicht gesehen habe. Klar, ich habe die blau-weiße Brille auf, aber da waren zwei Dinger dabei. Da wird ganz klar zuerst der Ball gespielt und trotzdem pfeift er. Und das sind Dinger, die nehmen dann auch einer Mannschaft, ob du das als Trainer willst oder nicht, natürlich dann den Schwung raus, auch wenn du die Vorgabe hast, Jungs, wir müssen denen ein bisschen auf die Füße stehen. Wenn du aber merkst, wow, der Schiri macht aber aus jedem Ding hier einen Freistoß für die, dann wirst du wieder zögerlicher. Und ich finde, da ist dann auch das Spiel nach den ersten 5 bis 10 Minuten dann Richtung Köln gekippt.
Ja, denn Daniel, willst du?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du spielst dann vor allem auch in der 13. Minute ging es los mit der gelben Karte für Boyata. Mhm. Und ein paar Minuten später hatte dann auch Köln eigentlich die größte Chance in der ersten Halbzeit. Und da kann man schon sagen, dass eigentlich nach der gelben Karte sich für Boyata sich das Spiel erstmal so ein bisschen in die andere Richtung verlagert hat und Köln zu Chancen kam. Ja, also ich muss auch sagen, die gelbe Karte für Boyata war für mich auch kein Foul. Also der hat zuerst den Ball gespielt, hat auch den Gegenspieler mit getroffen.
Rutscht aus, ne?
Ja, und das Bein war vielleicht, also es war jetzt nicht so, dass er wirklich zurückgezogen hat, aber es war jetzt auch nicht so, dass er das Bein, wie soll ich sagen, er hat jetzt nicht den Fuß auf den, er hat jetzt nicht auf den Gegenspieler direkt gezielt, ja. Das ging einfach so aus der Situation heraus. Das war jetzt, also ich fand das völlig übertrieben. Also wenn er Foul gibt, okay, aber dafür eine gelbe Karte zu zeigen, fand ich völlig übertrieben.
Fand ich auch.
Wir fanden es ja im Vorgespräch eigentlich alle drei ein bisschen merkwürdig, dass wir ja doch ein bisschen Kritik an Aitekin äußern würden, weil wir eigentlich alle drei sehr von ihm überzeugt sind und den für einen sehr, sehr starken Schiedsrichter halten. Heute hatte man manchmal den Eindruck, dass er so seine Linie nicht ganz konsequent durchfährt. Wir hatten ja, ich glaube, in der zweiten Halbzeit nochmal ein recht deutliches taktisches Foul an Dilrosun, was dann auch eigentlich ganz klar eine gelbe Karte hätte sein müssen. Das hat er nicht gezückt. Da hat er, glaube ich, Freistoß gegeben, aber gelb war es nicht. Erwähnen sollte man vielleicht auch noch, dass Toruna Riga kurz vor Gelb-Rot stand. Eigentlich auch keine schlimmen ich hatte jetzt nicht den Eindruck, musste jetzt für so eine Fouls runter, aber ist nachher ausgewechselt worden, damit ihm das erspart bleibt. Aber ich glaube, keiner von uns hat jetzt die Tendenz zu sagen, dass Aitekin damit eine falsche Richtung gegeben hat in dem ganzen Spiel. Also es war für mich nicht spielentscheidend, es war auffällig, dass es ein bisschen komische Entscheidungen oftmals waren, aber insgesamt war doch eigentlich der Kern dieses Spiels, dass das echt ein Spiel war auf schwachem Niveau, wo Hertha wahrscheinlich nicht mehr konnte, die Kölner viel mehr hätten bringen müssen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigentlich auch versucht haben, mehr rauszuspielen. Aber man hat eben auch gesehen, warum sie da unten stehen.
Ja.
So richtig zwingend war es nicht und das war eigentlich unser Glück.
Ich fand da einen Kommentar in unserer WhatsApp-Gruppe eigentlich ganz gut. Es war ein Zweitligaspiel mit einem Zweitligaschiedsrichter. Das ist vielleicht hart, aber...
Ja, ist schon hart.
Aber man muss ja auch ein bisschen Galgenhumor besitzen. Und beim Aitekin fand ich hatte das Gefühl, der wollte am Anfang ziemlich schnell klar machen, Leute, so ruppig wird es hier heute nicht. Und ich glaube, das war das, was man nicht so von ihm gewohnt war, weil der ist schon, finde ich, sonst einer, der auch mal die ein oder andere im Verlauf des Spiels von Hertha gegen Köln war das auch so. Da gab es so Szenen, wo ich dachte, oh, das pfeift er gleich wieder. Und das hat er dann doch nicht gemacht, so wie man es dann kennt, dass man auch mal so ein bisschen Härte durchlassen kann. Ich hatte das Gefühl, am Anfang wollte er ein bisschen klar machen, heute nicht.
Also ich muss sagen, dass für mich ich glaube auch, dass er erstmal den Ton angeben wollte dafür, weil es eben Abstiegskampf ist und weil es da ja eben auch ein bisschen ruppiger zur Sache gehen kann, sage ich mal. Muss ich aber auch fairerweise sagen, für mich war auch die erste gelbe Karte für Köln keine. Ich hätte dann keine gelbe Karte gegeben für Skiri war das. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Ja, Skiri, glaube ich.
Und dann Turunariga, da muss ich auch sagen, da hat der Kommentator gesagt, also er hat natürlich nicht einen Ball getroffen. Ja, er hat da einen Gegenspieler wirklich umgehauen, aber man hat in der Zeitlupe eigentlich gesehen, dass er auch wirklich weggerutscht ist. Ja. Ja, also das war er wollte da nicht wirklich einen Tackle, er wollte nicht grätschen oder so, sondern er ist wirklich ausgerutscht und in den Gegenspieler rein.
Zumal der Spieler auch ihm querläuft, ne? Also ich finde, das ist auch immer so eine Sache, der Turunariga war ja mit dem Ball am Marschieren und der andere kommt quer. Also, und dann sagt der Kommentator, da kann man auch mal rüberhüpfen.
Also da muss ich auch sagen, dass der Kommentator, da habe ich überhaupt nicht mit ihm eingestimmt. Aber ja, ich stimme auch zu, dass das jetzt nicht irgendwie das Spiel entschieden hätte oder so. Aber ja, also ich muss sagen, dass nach der gelben Karte für Boyata am Anfang zumindest hat das erstmal so die Richtung ein bisschen geändert zumindest. Weil ich hatte das Gefühl, dass Hertha in den ersten 5 bis 10 Minuten eigentlich mehr gemacht hat, aber dann so ab der 10., 15. Minute Köln am Drücker war. Und das war auch die Phase, wo ich eigentlich ein relativ schlechtes Gefühl hatte. Da gab es dann auch so Szenen, hatte auch das Gefühl mehrmals in dem Spiel, dass eigentlich, wenn Köln gefährlich vors Tor kam von Hertha, dann war das nach Situationen, wo Hertha den Ball nicht geklärt hat. Wie man es im Abstiegskampf eigentlich sagt, ja, den einfach mal aus dem Stadion schießen oder was weiß ich wohin. Aber wo sie dann eben versucht haben, das mit Kurzpässen zu machen. Ich glaube, Alderete war das vor allem.
Oh, der eine Fehlpass.
Das war wirklich, der macht manchmal die unfassbarsten Sachen dort am eigenen Strafraum, aber dann spielt er einen Pass aus 2 Metern genau vor den Gegenspieler. Also das waren so Situationen, die mir, wo ich das Gefühl hatte, dass Hertha da mit sowas eigentlich Köln noch ein bisschen geholfen hat, ins Spiel zu kommen, ja.
Es klingt vielleicht komisch, aber insgesamt, gerade auch angesichts der Wetterbedingungen, die in Berlin herrschen, fand ich dieses ganze Spiel, Achtung, Redewendung, das Ganze war ein ziemlicher Schlag ins Wasser. Denn das weiß ich nicht, also wir unterhalten uns ja jetzt recht engagiert über ein Spiel, von dem man ehrlich sein muss. Ja. Wir haben eigentlich nicht viel, über das wir reden können, oder? Bin ich jetzt zu gemein? Nee.
Also was mir zu dem einfällt, wo du jetzt mit dem Regen kommst, ist, dass man aufgrund dessen, dass im Stadion keine Sau ist, dass du sogar den Regen aufs Dach hast prasseln hören, ja?
Hm. Ja. Es sind auch, und ich finde, es sind auch ständig auch Spiele ausgerutscht, gerade am Anfang bei Hertha.
Ja,
ist euch das auch aufgefallen?
Ja, schon.
Und das war so eine ganz komische Sequenz da. Innerhalb von 5 Minuten zuerst hast du den Regen aufs Dach trommeln gehört.
Dann kam die
Sonne. Und dann kam die Sonne raus. Das war so. Und dann habe ich wieder so dieses. Dann, da habe ich mich wirklich. Da habe ich mir so gewünscht, im Olympiastadion zu sein. Also, das sind so das Olympiastadion, wenn so die Sonne reinscheint von der Seite. Das ist doch. Das ist immer so eine schöne. Das ist eine schöne Aussicht, oder?
Ich hätte ja noch einen. Ach, ja. Die Spieler wurden heute buchstäblich ins kalte Wasser geschmissen.
Oh. Na dann höchstens die Debütanten heute, weil ja nochmal einer, zum ersten Mal in der Bundesliga gespielt hat.
Ja. Das stimmt, ja. Jetzt muss ich nochmal gucken. Winkler.
Den Winkler, genau, Winkler war das. Finde ich auch gut. Es ist so typisch Dardai, dass dann auch so einer heute da zum ersten Mal spielen darf und so.
Michel Brink kam ja recht früh in an 67.
Ja. Spielt das ist auch wieder gut gemacht.
Ziemlich cool. Das Einzige, was natürlich noch ist, er ist immer noch ein schlanker Jugendspieler. Es gab 2, 3 Situationen, da hatte ich den Eindruck, du musst ihn einfach nur umhauen, indem du ihn umrennst. Mhm. Der ist ja noch nicht so stämmig. Aber der hat, wie ich finde, schon wieder, wie gegen Gelsenkirchen, extrem kaltschnäuzig gespielt. Ich meine, das war jetzt nicht ein Riesenspiel insgesamt von Hertha oder von ihm, aber wenn ich dran denke, das war jetzt sein zweites Spiel
Ja.
Boah, das war aber mal eine coole Vorstellung, wie Dardai eigentlich.
Das war eigentlich so Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht nicht spielentscheidend waren, aber genau, er hat da schon wirklich eine Ruhe und eine Sicherheit am Ball, wo du sagst, ach, guck mal hier, was da ein Spieler von Hertha machen kann.
Ja, also man hat nicht gemerkt, dass das erste, zweite Spiel von dem ist. Also der fühlte sich wohl wie ein Fisch im Wasser.
Aber was mich gewundert hat, um ehrlich zu sein, also ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass wir jetzt mal Rädern zu sehen bekommen in der Situation. Aber er hat ja jetzt heute auch wieder nicht gespielt. Im Kader war er, oder?
Im Kader war er. Zumal er auch in einem Interview gesagt hat, naja, vielleicht, wenn ich ihn bringe und er mit seiner Wut im Bauch, kann er vielleicht was auf dem Platz reißen. Also er weiß, dass er natürlich unzufrieden ist und alles. Aber anscheinend ist er von ihm in der Lage nicht überzeugt, dass er so eine Ruhe auf dem Platz hat, wie halt ein Winkler oder Michael Brink. Ja,
ja stimmt.
Und ich habe jetzt gerade geschaut, Rädern war das letzte Mal im Januar im Kader. Mhm. Also er ist auch erst 20 und man weiß halt nicht, was da vor sich geht. Aber ich hatte schon damit gerechnet, um ehrlich zu sein, dass wir ihn mal spielen sehen, jetzt zumindest für ein paar Minuten.
Angesichts der Personalsituation ist es tatsächlich erstaunlich, dass wir ihn heute nicht gesehen haben. Aber was das, ich sag mal, für seine weitere Karriere eventuell bei Hertha BSC bedeutet oder vielleicht auch nicht bedeutet, ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel passieren, denn wir werden eine neue Kaderplanung haben mit Trainer, wer auch immer das sein wird, und Freddy Bobic, und wir wissen noch nicht, in welche Richtung da das geht. Also auffällig war es schon, aber ich würde dem jetzt auch noch nicht zu viel Bedeutung beimessen, zumal wir auch gar nicht wissen, in welche Richtung das demnächst mit den Entscheidern geht. Ich hätte noch gern einen letzten Hinweis zu diesem Spiel, falls es geht, denn ich würde es ganz gerne abschließen.
Na klar.
Oder ich hätte dann noch einen Punkt selber, aber...
Ja, dann mach.
Soll ich erstmal, also was vielleicht meine Lieblingsszene von dem ganzen Spiel war eigentlich, oder Lieblingsszenen von dem ganzen Spiel waren, war eigentlich alles, was mit Mateusz Kunja auf der Tribüne zu tun hatte.
Das wäre jetzt von mir gekommen, aber dann haben wir,
Sorry. Ja, weil, also, und ich habe mich erst gewundert, als er und Khedira so gefeiert haben, da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt in der Situation schon ein bisschen übertrieben, weil wir wussten, das war jetzt echt schon so, als ob die Sache jetzt gegessen wäre. Aber dann habe ich gesehen, dass der Bruder von Sami Khedira für Augsburg getroffen hatte. Und das war dann halt so eine coole Story am Rand, fand ich. Und dass auch Kunja einfach sich dann so mitgefreut hat. Das war einfach...
Ja, vor allem auch beim Abpfiff und danach, der ist ja mit einer... Ich habe ihn jetzt in letzter Zeit oft kritisiert, Kunja, weil er im Spiel oftmals zu eigensinnig, zu launig wirkt.
Ja.
Aber er hat da echt wirklich richtig auf eine sympathische Art und Weise mitgefiebert, auch ja noch nach dem Spiel. Diese Zigarrenkiste, die offensichtlich Dardai bekommen hat. Kunja hat ja auch noch mit reingeguckt. Und die haben gefeixt und sich gefreut. Also gerade Kunja wie ein kleines Kind. Das war also wirklich ein großes Vergnügen, den zu sehen oder die überhaupt alle zu sehen nach dem Spiel. Also das war schon schön.
Noch eine tolle Szene fand ich, als sie gezeigt haben, dass Kunja auch bei André Duda saß. Und also Duda hatte ja, also er sah aus, als ob er Tränen in den Augen hatte, und die beiden haben sich da auch noch unterhalten. Also ist auch zu seinem ehemaligen Teamkameraden nochmal hingegangen und hat kurz Worte mit ihm gewechselt. Ja. Also das fand ich auch, ja.
Duda hat übrigens auch, wie ich fand, ein gutes Spiel gemacht. Der hat sich eigentlich ziemlich als Spielgestalter bei den Kölnern gemacht, also er fiel auf.
Ja,
wenn er mal immer so bei Hertha gespielt hätte.
Ja, also dem kannst du keinen Vorwurf machen, das stimmt aus Kölner Sicht, ja. Aber ich wollte auch nochmal zu Kunja sagen, also ich kritisiere das ja auch, es ging mir aber bei ihm wie damals bei Marcelinho, ich weiß, das ist Götterlästerung, aber trotzdem, es gab Spiele, sind wir doch mal ehrlich, genau mit Marcelinho, die hast du 20 Minuten gesehen, hast du gedacht, ey komm, nimm raus. Der ist heute, das klappt heute nicht, der lässt den Kopf hängen, der hat keinen Bock oder ist verbissen, und genauso ist bei Kunja, habe ich mich auch manchmal geärgert und alles, und aber ich habe ihm diese Emotionalität schon abgenommen. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen diese Mentalität da, das Brasilianische, er ist noch jung, aber ich habe ihm diese Freude echt abgenommen, das war schön zu sehen mit Khedira da und auch nachher, wie er getobt hat, erst, dass der Schiri nicht abpfeifen wollte und dann, als er abgepfiffen hat, fand ich schön zu sehen, egal ob er noch nach dem Sommer bei uns spielt oder nicht.
Ja. Ich glaube, das Wichtige für uns und auch für Mitspieler oder eigentlich für alle, die das sehen, ist, dass man dann einfach auch realisiert, dass er ist nicht nur so, weiß ich nicht, so leidenschaftlich oder Ja, manchmal ist er ja auch ein bisschen nervig. Ja, ist jetzt nicht nur so in Situationen, wo er einen Ball nicht bekommt oder wo er mit dem Schiedsrichter hadert, sondern er ist eben immer so. Ja, er macht alles aus voller Seele sozusagen. Ja. Ja, und das macht ihn dann auch wieder sympathisch.
Er ist halt ein extrovertierter und temperamentvoller Typ. Das
pass auf. Ist so. Jetzt zu deinen Wasserwörtern, ne? Ein sprudelnder Quell.
Oh.
Entschuldigung.
Ja, auf den wäre ich jetzt nicht gekommen, muss ich zugeben. Ja. Dann lass uns mal den Kniff bekommen zum. Dann war es das aber, ne? Dann würde ich mich ganz gerne zum Nachrichtenticker kommen, wenn ihr einverstanden seid.
Ja, du hattest ja vorhin kurz gefragt, welche Spieler für uns wichtig waren, aber das will ich jetzt gar nicht zu sehr aussehen. Ich fand, Schwolo war wieder super safe. Die Dinger, die auf ihn kamen, das will ich nur erwähnen. Das ist wirklich auffällig, wie der eigentlich positiv aus dieser Quarantäne kam. Und Askasiba hat echt geackert. Das war das, was ich noch da loswerden wollte zu dem Spiel.
Okay, dann okay. Jetzt aber zum Nachrichtenticker, ja?
Bitte, mach.
Okay.
Geht los.
Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
Ja, es sind nur drei Dinge, die ich nochmal schnell aufgeschrieben habe. Einfach der Formhalter, weil ich ja fast 3 Wochen Pause gemacht hatte, jetzt mal von der Folge am Mittwoch abgesehen mit dem Robert, da haben wir das aber ganz bewusst rausgelassen. Mittwoch ist ja noch nicht so lange her, ist übrigens noch eine Hörempfehlung, die ich gerne nochmal nachreichen will. Da hatten wir ja vor allem uns zum Spiel gegen Gelsenkirchen unterhalten. Wer das noch hören möchte, ich glaube, es sind gut 30 Minuten, das ist nicht so lang, kann man gerne tun. Nachrichtenticker, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, aber der Form halber will ich noch erwähnen. Am 5.5., beziehungsweise seit dem 5.5. ist Jens Lehmann nicht mehr im Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH und Co. KG AA. Er wurde von Tenor abberufen, nachdem er, und das durfte ja allseits bekannt sein, in einem eher peinlichen WhatsApp-Kommentar Dennis Aogo als Quotenschwarzen bezeichnet hatte. Und dazu ist dann auch schon alles gesagt. Am 10.5. Marton Dardai hat seinen Vertrag bei Hertha BSC bis 2025 verlängert. Ich denke mal, da freut sich auch jeder drüber. Sein Vater ist ja immer sauer, wenn sein Sohn immer so als Trainersohn bezeichnet wird, weil er sagt, der macht das vor allem mit Leistung, hört immer auf mit Trainersohn. Er hat recht, er ist nämlich wirklich richtig cool und ich finde, Marton Dardai ist eine der großen Freuden in dieser Saison bei Hertha BSC. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, Blut ist dicker als Wasser. Da hätten wir auch noch einen gehabt. Aber okay, am 13.05., das ist jetzt noch nicht ganz so lange her, Torwart Rune Jahrstein hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert. Ich will noch ein Zitat von Arne Friedrich ranhängen. Rune ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits. Mit seiner Erfahrung und seinem Stellenwert im Team ist er extrem wichtig für uns. Deshalb freuen wir uns, dass er uns erhalten bleibt. Mein erster Gedanke war natürlich, naja gut, aber ob er das noch als Stammtorhüter sein wird oder was seine Rolle sein wird, da bin ich mir nicht so sicher. Daniel, du hattest gesagt, du hattest dazu noch was rausgesucht.
Ja genau, also ich hatte die Nachricht im Kicker gelesen und das habe ich mir noch mal kurz rausgeschrieben. Sie haben da eben auch Dardai zitiert und Dardai hat eben in Bezug darauf gesagt, Alex ist die Nummer 1, ihm gehört die Zukunft. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass da alle miteinander sich einig sind sozusagen und Jahrstein das bewusst ist, dass er wahrscheinlich der Ersatztorhüter sein wird.
Ich hab da auch sowas gelesen. Das hat ja Dardai sogar schon gesagt, als er Jahrstein damals reingeholt hat. Da hat er ja schon gesagt, Schwolo gehört die Zukunft, aber er braucht den jetzt halt wegen der Erfahrung. Und vielleicht war diese Pause auch für Schwolo das, was er jetzt gebraucht hat. Ne? Keine Ahnung, das ist natürlich jetzt gut aufgegangen. Und ich habe auch irgendwo was gelesen, ich kann jetzt leider keine Quelle sagen, wo halt war, dass man sich geeinigt hat, dass er da hinter Schwolo Platz nimmt. Und ich glaube, diese Sache, was auch der Arne Friedrich da sagt, das ist genau das, was jetzt bei diesem Umbruch unter Labbadia schiefgegangen ist. Da ist keiner von diesen erfahrenen Spielern im Kader geblieben, der mal den einen oder anderen jungen Spieler an die Hand nehmen kann, wenn der mal irgendwie austickt. Weißt du? Ich meine, wer
Achsenspieler.
Ja, genau, diese Achsenspieler. Jeder, der mal Teamsport gemacht hat, kennt so eine Leute. Du hast einen Frischling, der steigt über die Stränge und dann kommt der eine Erfahrene, nimmt den mal zur Brust und sagt mal, pass mal auf, entweder erst in dem oder in dem anderen Ton. Und ich glaube, der Jahrstein ist genauso einer, den du behalten willst. Und es scheint ja für ihn auch in Ordnung zu sein. Es wirkte von Anfang an so, dass er noch vorhat, in Berlin zu bleiben mit der Familie. Und ja, ich finde es gut.
Ja.
Ja. Dann wäre es das auch schon zum Nachrichtenticker. Dann würde ich gerne, wenn ihr einverstanden seid, zu dem meines Erachtens eigentlich schwierigsten, aber auch aktuellsten Thema kommen. Denn eigentlich, es klang ja jetzt schon ein paar Mal an, nämlich wir sind jetzt zwar mit dem Klassenerhalt für den Moment zufrieden, weil wir echt fürchten mussten, in die zweite Liga abzusteigen. Insgesamt ist natürlich aber die Entwicklung der letzten zwei Jahre bei Hertha BSC eine sportliche Katastrophe. Und ja, ich denke jetzt schon so langsam an die Mitgliederversammlung und so, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Einstieg ist, aber für mich ist schon die Frage, ob uns der Verein nicht ein deutliches Zeichen schuldet oder die Verantwortlichen beim Verein, dass man jetzt aus den Fehlern, die begangen wurde, gelernt hat, dass man sie identifiziert hat und dass man konkret versucht, daran zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was wären denn für euch so die Punkte, wo ihr sagen würdet, da hat Hertha völlig falsch gelegen, da müssen sie was tun oder da haben sie vielleicht was getan. Also man muss ja sagen, nach zwei Jahren zunächst nicht verbessert und jetzt gegen den Abstieg gekämpft und jetzt kämpfen sie gegen den Abstieg nach den Investitionen, die getätigt werden, das ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung. Was fällt euch so als erstes ein? Von mir aus auch aus dem Bauch.
Also wenn ich drüber nachdenke, für mich der Punkt, wo alles in die falsche Richtung ging, war der, wo man sich von Dardai getrennt hat. Das war der Punkt, wo man gesagt hat, die Mannschaft ist zwar relativ gesichert in der Tabelle, man möchte aber trotzdem, man möchte versuchen, mit jemand anders einen Schritt weiter zu gehen oder einen Schritt vorwärts zu machen. Und man hat damals einfach diese Kontinuität und die Stabilität, die Dardai der Mannschaft beigebracht hat, überhaupt nicht zu schätzen gewusst. Diese Entscheidung, sich von Dardai zu trennen, oder ob das nun einvernehmlich war oder nicht, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, aber dass es dazu gekommen ist, das war natürlich jetzt noch nicht der Punkt, wo man hätte sagen, also wo alles schon in die falsche Richtung ging, aber dann eben die Entscheidungen, die dann danach kamen, ja, dass man dann Čović angestellt hat. Das alles hat eigentlich eins nach dem anderen ins Rollen gebracht. Und insgesamt, wenn man sich dann noch alles anschaut, was in den letzten zwei Jahren dann noch so passiert ist, ja, mit unserem Feuerwehrmann Bruno Labbadia, das hat vielleicht zuerst ganz gut geklappt, aber dann die Kaderplanung auch zur neuen Saison.
Vorsicht, wir haben hier zwei Feuerwehrmänner.
Ja, und dann war eben die gesamte Kaderplanung, das war dann eben auch schon wieder ein Schritt in die falsche Richtung. Und da ist eben die eine Person, die dort immer mit im Spiel war eben Michael Preetz. Ja, darum war das für mich schon der erste wirklich wichtige Schritt, war, sich von Michael Preetz zu trennen. Und für mich ist das schon, also ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, ich erwarte jetzt nicht besonders viel Neues von der Mitgliederversammlung. Ich finde, dass schon Riesenschritte gemacht wurden jetzt im letzten halben Jahr. Und ich muss auch sagen, ich bin es langsam leid. Ich bin das Gerede leid sozusagen. Ja, ich will keine Versprechen mehr hören oder keine Ausreden oder Erklärungen. Ich will jetzt wirklich sehen, dass das wirklich ein Schritt vorwärts gemacht wird. Ja, aber ich denke, dass mit den Leuten, die jetzt dazukommen und auch eben damit, dass Arne Friedrich, ich weiß jetzt nicht, ob er bleibt oder nicht, aber auch mit Carsten Schmidt, da haben sie zumindest schon mal einen guten Grundstein gelegt dafür, dass das jetzt wirklich mal in die richtige Richtung gehen kann mit Hertha. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles.
Nein.
Alles weggenommen.
Der Dennis kann immer reden. Das ist wirklich eine Stärke von ihm.
Leg los, ja. Dennis.
Ja, das ist auch jobbedingt. Ja, ich bin da.
Redest wie ein Wasserfall.
Oh. Mit Hochdruck. Oh.
Du bist quasi der Aquaman, ja,
hier. C-Rohr-Redner.
Ja, manchmal brauchst du Überzeugungsarbeit im Rettungsdienst. Nee, gut, also. Ja, ich bin da voll bei Daniel. Ne? Also wenn man mal so guckt, wie es bei Hertha lief, bevor der Einstieg kam von Windhorst, und dann haben Leute auf einmal Optionen bekommen, mit denen sie, wie man im Nachhinein feststellen musste, nicht umgehen konnten. Ja, und ein völlig verklärtes Bild hatten von dem, was jetzt mit Hertha passiert, besonders mit den alten Strukturen. Das ist aber, glaube ich, so ein klassischer Fehler, der passiert in so vielen Bereichen des Lebens, dass du neue Möglichkeiten hast und sie mit alten Methoden umsetzen willst. Und ich glaube, da hat Preetz und auch dem Verein das gefehlt, auch zu sagen, wenn wir jetzt finanzielle Möglichkeiten haben, müssen wir auch in unserer Struktur was ändern. Und das hat, glaube ich, dem Preetz letztlich gefehlt. Ja, und ich glaube, da haben wir jetzt mit dem Schmidt genau den richtigen Mann an einer Position sitzen, der weiß, wie man ein Unternehmen aufbaut, weil, sind wir mal ehrlich, ein Profiverein ist ein Unternehmen. Und ja, kriegen jetzt einen Sportdirektor, der das schon mal gut hinbekommen hat, ja, mit der Eintracht, womit auch keiner gerechnet hätte, dass die so einen Aufstieg in den Jahren machen. Da muss man den Hut vorziehen an allen Beteiligten, die da zu Beitrag geleistet haben. Und dass der jetzt kommt, das muss halt schon ein bisschen Versprechen an die Fans sein. Da geht natürlich eine große Hoffnung mit ein. Und ansonsten denke ich auch, zu viel reden und versprechen sollten sie nicht, sondern die sollten mit Tatsachen uns zeigen, dass sich was ändert. Das hat ja angefangen mit dem Schmidt, dass er bestimmte Strukturen geändert hat, mit CEO und so weiter und so fort. Und das muss jetzt so weitergehen. Wir müssen als Fans sehen, Hertha will sich wirklich moderner aufstellen, weil nur so haben wir auch eine Chance, mit Geld erfolgreich zu sein. Weil wir haben ja jetzt gesehen, wenn du einfach Geld in so eine alte Struktur pumpst und irgendwie Spieler holst, wo du meinst, es funktioniert, funktioniert es nicht. Ja. Da ist... Ja.
Wir sollten ein bisschen Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Wir sollten ein bisschen aufpassen zwischen sportlichem Sachverstand und Struktur und Organisation, weil ich glaube, das sind für mich zwei unterschiedliche Aspekte, weil sie meines Erachtens auch mit unterschiedlichen Namen verbunden sind. Ich würde zum Beispiel Schmidt eher in der Organisation und in der Struktur sehen und zum Beispiel einen Michael Preetz natürlich da, wo es um sportlichen Sachverstand geht.
Entschuldigung. Das ist ja das Problem, was doch vorher war. Vorher hattest du nur Preetz und Schiller,
ja,
ohne jetzt was gegen die zu sagen. Und der Schmidt hat ja jetzt eine Position darüber eingenommen. Und das war auch absolut wichtig. Mhm. Das geht ja einher. Das geht ja jetzt von oben nach unten. Der Schmidt macht jetzt das Strukturelle. Jetzt setzt er einen auf die Position, der sich ums Sportliche kümmert. Und das ist jetzt das, wo ich sehen will, dass da was passiert.
Ja, wobei überhaupt, dass es ihn in der Form gibt, das ist meines Erachtens erstmal vom Verein aus selbst organisiert. Da denke ich mal, das muss ja durchs Präsidium gehen, dass man diese Rolle schafft. Aber ich da nachher noch was Falsches sage, lass uns nochmal auf das Sportliche fokussieren. Der Name Michael Preetz fiel ja schon. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe ja auch schon hier beim Exil-Hataner-Podcast des Öfteren gesagt, damals als Paul Dardai gegangen wurde, weil Michael Preetz sagte, der wird die Herausforderung oder die Ziele, die wir haben wollen, die werden wir nicht mit Paul Dardai schaffen. Da hätte ja damals eher der Verein überlegen sollen, schafft eigentlich der Verein die Ziele mit Michael Preetz?
Ja.
Aus heutiger Sicht. Ich sage das ganz bewusst, denn ich habe sehr lange an Michael Preetz festgehalten und ich gehörte nicht zu denen, die das damals eingefordert haben. Also muss ich da selber aufpassen.
Ich auch. Du, ich habe auch lange an Preetz festgehalten. Das haben wir ja hier auch schon öfter gehabt. Aber was ich schon immer gesagt hatte und was ich extrem wichtig fand, ist, dass Dardai in seiner ersten Amtsperiode als Trainer am Stück immer wieder darauf hingewiesen hat, auch in Interviews: Ich habe zu viele nette Schwiegersöhne und zu wenig Wölfe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz gewesen, dass bei dieser Kaderplanung wahrscheinlich nicht immer die Wünsche von Dardai respektiert wurden und er auch letztlich am Ende sogar im Einvernehmen gegangen ist, weil er sich aufgerieben hatte. Ich hatte das Gefühl, der war auch am Ende seiner ersten Amtszeit wirklich durch. Und diese Pause hat ihm gut getan. Ich finde auch jetzt wirkt er nochmal ein Stück anders neben dem Platz in Interviews. Natürlich, seine Originalität ist nicht verloren gegangen, aber alleine auch diese taktische Aufstellung, dass er also auch sagt, für mich zeichnet es einen Trainer aus, der sagt, ich kann jetzt nicht hier stur Viererkette spielen, dafür habe ich nicht die Spieler, sondern lässt eine Dreierkette spielen, eine Fünferkette. Das zeigt für mich eigentlich sportlich eine gute Ansicht.
Lass mich nochmal woanders ansetzen und nochmal auf sportliche Leitung und auf Entscheidungskompetenz im sportlichen Bereich. Dazu gehört erstmal Kaderplanung. Da ist ein Trainer mit dabei und da war in der Vergangenheit natürlich Michael Preetz führend. Normalerweise hat das ja eigentlich Michael Preetz gemacht oder für uns Fans oder aus unserer Sicht führend Michael Preetz, dann wahrscheinlich mit einem Stab dabei, der macht das ja auch nicht alleine. Typischerweise ist ein Trainer mit dabei und was mir auch, um ehrlich zu sein, nie so bekannt war: Es wird ja wohl Dirk Duffner kommen bei Hertha BSC und der wird den ehemaligen Kaderplaner Thorsten Wohlert ersetzen. Wobei ich zugebe, dass mir das Wirken von Thorsten Wohlert in der Vergangenheit nicht sehr transparent war. Das heißt, ich habe das nicht wirklich, weder mitbekommen, nee. Noch kann ich es bewerten. Ich kann nur letztendlich sagen, vor allem in den letzten zwei Jahren haben wir in der Zusammenstellung des Kaders offensichtlich den Fall gehabt, dass wir sehr viel ausgegeben haben, dass wir sehr nach Namen gegangen sind und es hat sich nicht gelohnt. Man sagt ja immer, Geld schießt keine Tore. Ich halte diesen Satz für unvollständig, denn natürlich schießt Geld Tore, aber der Satz müsste eigentlich lauten, Geld schießt Tore, wenn sportlicher Sachverstand besteht, es richtig auszugeben. Denn wir sehen genug Vereine in der Bundesliga, die haben Geld und die schießen Tore, weil das Geld eben auch sinnvoll ausgegeben wird. Man kann ja Hoffenheim mögen oder nicht, Leipzig mögen oder nicht, aber unterm Strich haben sie das Geld, was sie investiert haben, so gut investiert, dass sie sich gut in der Liga gehalten haben. Das ist Hertha. Hertha hatte da ein Problem. Jetzt haben wir mit Freddy Bobic meines Erachtens einen der Moment aktuell besten Männer für diesen Job, glaube ich, den man hätte bekommen können. Man wird sehen, ob Dirk Duffner das besser macht als Thorsten Wohlert. Also man stellt um. Ich glaube, wir alle würden uns im Moment wünschen, dass Arne Friedrich dem Verein erhalten bleibt. Vor allem, ich weiß nicht, wegen seiner Eigenschaft als Kaderplaner, aber vor allem wegen der wirklich offenen, sympathischen Art und Weise, wie er den Verein nach außen vertritt und für ihn kommuniziert. Gerade in der Quarantäne fand ich das angenehm und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr angenehm von ihm überrascht, wie sehr er sich um die Fans kümmert. Jetzt wäre die Frage, ich weiß halt nicht, ob über das hinaus Hertha noch viel mehr machen kann. Da fehlt mir so ein bisschen der Einblick. Aber ich finde die Tendenz, die bei diesen Entscheidungen ist, ja durchaus, Hertha stellt sich da neu auf. Das würde jetzt eher bei mir ankommen. Würdet ihr das teilen? Oder habt ihr einen anderen Eindruck?
Stellt sich neu auf in...
Also zumindest bei den Entscheidern und bei den Planern. Was die jetzt tun, die nächste Entscheidung wäre meines Erachtens für mich, dass bestätigt wird, bleibt der Trainer, bleibt das Trainergespann? Genau. Gehen die?
Das ist auch ein Punkt.
Und wenn,
das ist auch ein Punkt auf... Sorry.
Und wenn, wird der bestehende Trainer oder der neue natürlich den Kader neu planen, da muss ich Kaffeesatzleserei machen, da habe ich keine Ahnung, was auf uns zukommt, aber ich würde mal vermuten, dass das die nächsten Schritte sind, die bei Hertha dann anstehen. Leider ja sehr spät, weil wir wissen ja jetzt erst, dass wir die Klasse halten.
Ja, aber das ist für mich eigentlich einer von den Punkten, die ich vorhin erwähnt habe, eben, dass man vorher auch diese Stabilität mit Dardai und die Kontinuität nicht zu schätzen gewusst hat. Das ist für mich eine Sache, die unbedingt bedacht werden muss. Ja. Weil Dardai und sein Team, wenn Arne Friedrich da auch mit dazu gehört, dann ja auch, die haben das jetzt so geschafft, diese Mannschaft zu stabilisieren und da wirklich eine... Auf Englisch, im amerikanischen Sport sagen sie immer von, reden sie immer von Culture, dass sie jetzt so eine Kultur oder wie sagt man, eine Identität in dem Team Spirit. Wirklich installiert haben, genau diesen Team Spirit installiert haben. Ich hoffe, dass das nicht unterschätzt wird und ich hoffe nicht, dass man jetzt schon wieder da sitzt und bei Hertha davon redet, dass man nächste Saison in den Europacup muss. Weil das ist für mich, wäre schon für mich schon wieder ein Schritt zu viel und das war auch das damals, wo man gesagt hat, ja, mit Dardai, ob man da jetzt, wir wissen jetzt nicht, ob der der richtige Mann ist, um den nächsten Schritt zu gehen. Und dann hat man aber Čović den Job gegeben, wo die meisten von uns, glaube ich, schon nach den ersten paar Interviews, die er gegeben hat, sich schon so die Frage gestellt haben, ob der jetzt dafür geeignet ist, das müssen wir auch erst noch sehen. Und es hat sich dann eben rausgestellt, dass das nicht war. Darum, um ehrlich zu sein, ist jetzt für mich für Hertha die Chance, auch wenn das jetzt ein komplett anderes Management sein wird, ist für mich jetzt die Chance wirklich zu sagen, okay, wir stabilisieren das jetzt erstmal. Wir versuchen die Spieler, die wir jetzt haben und die wir behalten wollen, die haben jetzt was erreicht mit diesem Trainer. Der hat es jetzt geschafft aus den letzten, ich glaube, es sind jetzt aus 10 Spielen, haben sie nur eins verloren. Waren, glaube ich, in den letzten 5 bis 10 Spielen die 5. beste Mannschaft in der Liga von der Punkteausbeute her. Ja, also das ist auf jeden Fall für mich schon viel wert und ich finde einfach, dass Dardai das jetzt verdient hat, auch mit einem besseren Kader, als er vorher zur Verfügung hatte und auch wenn da jetzt nochmal Geld reingepumpt wird in die Mannschaft. Ich finde wirklich, er hat das verdient, da jetzt das weiterzuführen und die Mannschaft in die nächste Saison zu nehmen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Dardai-Fan bin, sondern einfach, weil ich wirklich den Eindruck habe, dass er jetzt hier was geschafft hat. Zusammen mit seinem Team.
Das wird gleich abreißen, ne? Das ist nicht gut, ja.
Ja, Ich finde das ein Riesenfehler, wenn man jetzt wieder sagt, okay, wir haben jetzt hier den und den Trainer zur Verfügung. Darum, ja, mit dem schaffen wir es vielleicht. Aber wir haben es ja gesehen, ja, egal was Hertha gemacht hat in den letzten 2 Jahren, es ist alles irgendwie den Bach runtergegangen. Und jetzt ist Dardai wieder da und er hat jetzt im Prinzip die Situation gerettet am Ende. Also wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
Ich will mich da mal direkt dranhängen. Ich denke auch, jetzt diesen Cut wieder zu machen und gleich wieder so Ansprüche zu gelten, und die müssen gar nicht vom Verein kommen, die kommen dann natürlich sofort von außen. Und welchen Trainer willst du denn jetzt holen? Eben gerade durch diese 2 Jahre. Ich denke eher, dass auch der Bobic, ich würde gerne Mäuschen spielen, was dem jetzt durch den Kopf geht und beziehungsweise wann die sich jetzt das erste Mal alle treffen und besprechen. Ein Arne Friedrich geht ja da auch ganz entspannt ran und sagt, ist offen für mich, ne? Und auch ein Dardai, glaube ich, ist da keiner, der da jetzt sagt, ich muss unbedingt der Cheftrainer bleiben, aber wenn das darf, wird das bestimmt auch gerne machen. Und ja, ich sehe das wie Daniel, ich denke, das wäre das falsche Zeichen, da jetzt wieder so einen Schnitt zu machen, was das Sportliche angeht im Trainerbereich, sondern eher jetzt zumindest diese nächste Saison dem Team Dardai da noch zu lassen. Ja, und dann kann der Bobic sich das angucken und auch in Ruhe vielleicht einen Plan für die nächsten Jahre entwickeln. Ich weiß nicht, wie krass der drauf ist, was der schon alles in seiner Schublade für Hertha vorbereitet hat. Keine Ahnung. Ja, aber ich weiß, es gibt viele, die sagen, mit Dardai werden wir nichts. Es gibt aber auch viele, die sagen, wenn einer Hertha ist, dann er. Und dann gibt es die sagen, wir brauchen kein Hertha-Blut, wir brauchen Erfolg. Oh, also
für mich ist der wichtigste Punkt wirklich, dass wir jetzt, also ich muss sagen, dass ich damals auch nicht das Gefühl hatte, dass, also ich hätte jetzt nicht von vornherein gesagt, dass es die falsche Lösung war, sich von Dardai zu trennen damals, sondern es war mehr das, was darauf folgte, ja. Man hätte daraus auch was Positives machen können, ja, aber klar. Das ist eben nicht geworden. Aber jetzt in dieser Situation, nachdem man jetzt wieder so fürchten musste bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt. Man kann jetzt einfach nicht in die nächste Saison gehen und wieder von Europa Cup anfangen. Nee.
Und wie du schon sagst, der Dardai hat es auch verdient, weil guck dir mal, mit dieser Truppe, die so schlecht zusammengestellt war, die überhaupt nicht als Mannschaft funktioniert hat, hat er das jetzt durchgewirkt. Und ich sage bewusst gewirkt, weil es war eine Qual und es hat auch heute keinen Spaß gemacht. Aber er hat es geschafft, dass es funktioniert. Und mehr konnten wir jetzt erstmal nicht erwarten. Es gab ja welche, die haben gedacht, jetzt ist ein neuer Trainer da, ob das jetzt nur Dardai ist oder nicht, jetzt schmeißen wir den Bock um. Nee, mir war klar, so wie das alles gelaufen ist, wie willst du da innerhalb von so kurzer Zeit eine schlagfähige Truppe in dem Sinne zusammenkriegen? Sondern er hat sich auf das konzentriert, was wichtig war. Nicht völlig auseinanderzufallen, nicht dem Gegner alles zu überlassen, und sondern das irgendwie zu schaffen. Und das ist das, was für mich zählt. Und da hat er auch verdient, vielleicht jetzt mal mit einem anderen Ansprechpartner bei der Kaderplanung das nächste Jahr zu planen. Ich würde es ihm auch gönnen.
Ich würde gerne noch mal auf diesen anderen Teil kommen, nämlich auf, ich sag mal, Organisation, Struktur und Außendarstellung des Vereins. Mhm. Auch da muss man ja sagen, ja, gibt es bestimmte Themen, die ich jetzt, sorry, wenn ich das zum wiederholten Mal wahrscheinlich erwähne, wo man auch sagen muss, dass sich da Hertha nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ich habe es halt schon ein paar Mal erwähnt, aber es wird ja leider auch nicht besser. Die Stadionplanung, das, was in den letzten 2 Jahren da passiert ist, durch blau-weißes Stadion ist da zwar Schwung reingekommen, aber da muss man sagen, da hat die Kommunikation mit den, ja, wie sagt man so schön, mit den Stakeholdern, das, was der Verein da gemacht hat, wirklich überhaupt nicht funktioniert. Man versucht das jetzt wieder irgendwie auszuloten oder da wieder Struktur reinzubekommen und die Leute abzuholen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass mit einem Carsten Schmidt sowas in dieser Form nicht wieder passieren wird. Wir hatten es eben schon mal kurz erwähnt, die Art und Weise, wie Lars Windhorst kommuniziert hat und wie dann der Verein mit Lars Windhorst kommuniziert hat. Das war manchmal sehr... Ja, man hat da eigentlich gegeneinander gesprochen, aber nicht miteinander. Wenig miteinander kommuniziert. Es hieß ja dann immer, Lars Windhorst redet für sich, nicht für uns. Wo ich immer denke, da kann man sicherlich einen anderen Tonfall finden und da kann man sich vorab besser koordinieren, dass das, was man in der Öffentlichkeit sagt, einfach beide Interessen, die des Investors und die des Vereins, besser vertritt, ohne nach außen hin immer sich, sagen wir so gegeneinander zu reden. Auch hier habe ich den Eindruck, dass das mit Carsten Schmidt bereits deutlich besser geworden ist. Wo ich nach wie vor sehr gespannt bin, ob sich etwas entwickelt, ist im Marketing von Hertha BSC. Wir haben ja jetzt schon in der Geschäftsführung Wechsel gesehen. Es gibt einen Paul Keuter, der sehr, sehr lange bei Hertha BSC ist, wo ich mir sicher bin, wo auch Carsten Schmidt überlegen wird, ob er mit dieser Arbeit zufrieden ist. Da bin ich mal gespannt, ob er sich auf der Mitgliederversammlung oder demnächst mal äußern wird, ob es da Änderungen gibt oder wo er noch offene Punkte im Verein sieht, wo er sagt, da müssen wir noch etwas tun. Ich finde, dass die Mitgliedergewinnung über Jahre komplett vernachlässigt wurde. Das hat man jetzt wieder entdeckt, man geht das an. Frage mich aber manchmal, warum hat man das nicht schon vorher gemacht? Und vor allem die Exil-Herthaner, die im Ausland leben, vor allem in den USA oder jenseits der EU, die treten zum Teil aus dem Verein aus, weil sie sagen, es gibt keine geregelte Form, wie ich meine Mitgliedsgebühren an Hertha BSC zahlen kann. Wo ich sage, in 2021 finde ich es erstaunlich, dass der Verein das nicht zufriedenstellend regeln konnte bisher. Man ist jetzt wohl dran, schon seit längerer Zeit. Man versucht, verschiedene Sachen auszuloten. Aber um ehrlich zu sein, ich finde, es gibt keinen Grund, dass man das nicht schon hätte vor 10 Jahren erledigen müssen. Und um jetzt mal ein letztes Beispiel zu nennen, Dennis, du ahnst vielleicht, worauf ich hinaus will, wer mal versucht hat, zu besonderen Anlässen bei Hertha BSC Karten zu bekommen, unter dem Motto, ich möchte mir mal etwas gönnen. Also ich habe sowas Ähnliches erlebt, als mein Vater 75 Jahre alt wurde. Ich dachte, das ist mal ein Tag, da setzen wir uns nicht auf die Haupttribüne für 60 oder 70 Euro, da hole ich mir auch mal eine teure Karte irgendwo in diesen Logen und dachte, da gibst du halt auch mal mehr aus. Entweder habe ich falsch geguckt, aber hatte plötzlich eine Preisspanne, Haupttribüne, entweder bei 70 Euro, was ja auch schon nicht wenig ist, oder angefangen bei 350 Euro in der Loge. Wo ich dann dachte, warum gibt es denn da kein Mittelding? Warum kann ein Hertha-Mitglied zu einem runden Geburtstag oder wenn der Vater einen runden Geburtstag hat, nicht ein Angebot bekommen, wo man sagen kann, ich irgendwo in einer Preislage dazwischen, wo man sagt, ich bin mal bereit, vielleicht auch mal mehr auszugeben, aber ich möchte bitte doch nicht bei 350 Euro pro Ticket landen. Ich dachte noch, ich habe gesehen, 350 Euro für einen Zehnertisch, da meinte ich, ach, das geht ja eigentlich für 10 Leute, bis ich dann mitgekriegt habe, nee, das ist pro Person.
Pro Person.
Man muss da aufpassen. Du kennst die Geschichte, wo ich mal eingefrorene Brombeeren kaufen wollte?
Nee.
Da dachte ich, ach Mensch, die sind recht günstig, aber EP, was ist denn EP? Und da dachte ich, ach so, eine eingepackt. Na, logisch sind die eingepackt.
Ein Einzelpreis.
Ich bin froh, dass ich es nicht bestellt habe, weil ich hätte sonst eine Europalette bestellt, tiefgefrorene Brombeeren, und die hätte ich in mein Eisfach niemals. Da muss ich auf einer Großhandelsseite gelandet sein und ich wollte mir privat für einen Cocktail mal ein paar tiefgefrorene Brombeeren bestellen. Das wäre ein enormer Cocktail gewesen, wenn ich eine Europalette gehabt hätte.
Also, Brombeergate bei Hertha BSC.
Ich hatte schon so ein ungutes Gefühl und dachte, nee, das lässt du mal lieber sein. Ah, sorry, jetzt habe ich sehr groß ausgeholt.
Macht nichts, aber ich kann dazu das sagen, weißt du, ob du deshalb mich angesprochen hast, wo mein Vater seinen 60.
Ja,
hatte.
Natürlich.
Genau, die Nummer, ja, die war echt extrem enttäuschend. Soll ich das noch kurz resümieren? Naja, meine Frau.
Kannst du?
Meine Frau hat sich darum gekümmert, ne? Mein Vater 60. Geburtstag, und hat da rausgesucht hier auf der Internetseite von Hertha, glaube ich, Fankontakt, hat eine E-Mail geschrieben und hat da halt wirklich, weil sie ja von den Erzählungen von mir und meinem Vater das weiß, wie lange mein Vater schon zu Hertha geht und dass er in den 70ern immer dabei war und so weiter. Also hat er richtig erzählt und dass ich immer noch, obwohl ich in Frankfurt bin, mit hingehe und all so ein Kram und jetzt die Enkelkinder, und hat wirklich sich da Mühe gegeben. Und dann hat Hertha da auch geantwortet, und die Antwort war letztlich so eine Standardantwort wie, ja, wir freuen uns darüber, dass Punkt so lange doll dabei ist. Und dann gab es da so eine fotokopierte Urkunde, wo also bei Unterschriften der Spieler teilweise der Rand abgeschnitten war.
Eine schlecht kopierte Urkunde.
Also eine so schlecht kopierte Urkunde und so eine CD oder so ein, ich weiß nicht, was eine CD oder ein Link, wo halt so 3, 4, 5 Spieler vom aktuellen Kader neutral in die Kamera sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und dann wird von der Computerstimme der Name des Betroffenen eingespielt. Weißt du, so wie die Platten, die du von Frank Zander kaufen konntest, weißt du? Gisela, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Gisela hat heute Geburtstag, weißt du? Ey, das war so, so schlecht. Ich war so enttäuscht. Ich habe mich eigentlich geschämt, es meinem Vater zu geben. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen.
Beispiel war Wasser auf deine Mühlen.
Ja, ja, genau. Das war wirklich Wasser auf meine. Ich krieg gerade wieder Blutdruck. Nee, also.
Nee, also ich kann noch was zu dir, zu den Mitgliedschaften. Das war jetzt auch, weil ich da jetzt jemandem geholfen habe aus Japan, sich bei Hertha als Mitglied einzuschreiben. Das war auch sehr interessant, weil ich zum Beispiel, ich hatte gar nicht daran gedacht, dass das überhaupt so ist, dass man bei Hertha im Prinzip nur Vereinsmitglied werden kann, wenn man, also man muss sozusagen eine IBAN haben, ein deutsches Bankkonto oder nicht ein deutsches Bankkonto, aber man muss eine IBAN haben und man kann das eben nicht per Kreditkarte oder PayPal oder sowas machen. Und dann ist zum Beispiel Japan ist eben zum Beispiel ein Land, wo so fortschrittlich das auch in manchen Dingen ist, die Leute dort bezahlen fast alles mit Bargeld. Ja, also da ist so, man benutzt sehr selten Kreditkarten oder PayPal oder solche Sachen. Und da war das zum Beispiel auch ein Problem. Und da fand ich es halt cool, wo ich dann die Kommentare gesehen habe. Ich glaube, das war einer entweder aus England oder ein Amerikaner, der dann die Information bei Twitter geteilt hat. Er hatte quasi was an Arne Friedrich getwittert. Und Arne Friedrich hat dann sozusagen dabei geholfen, Kontakt herzustellen und die Leute erstmal zumindest zu registrieren als Vereinsmitglieder. Und zumindest wird da jetzt dran gearbeitet, dass dann auch sozusagen eine Bezahlmöglichkeit dann besteht für Leute, die zum Beispiel eben, wie gesagt, mit Kreditkarte zahlen möchten. Aber ich muss auch dazu sagen, dass das so, also es ist für mich auch so eine Sache, was ich oft bei Hertha mich gewundert habe, ist, dass auf der einen Seite fand ich es immer gut, dass sie versucht haben, Leute, sagen wir mal so, die Jobs zu geben, die wirklich von Hertha kommen, ja, die einen Hintergrund bei, die Hertha Spieler waren früher oder die irgendwas mit dem Verein schon zu tun hatten in der Vergangenheit. Aber manchmal finde ich auch, dass man dabei eben versäumt, auch ein bisschen sozusagen, wie sagt man, in Englisch sagen sie immer so, out of the box zu schauen.
Outside the box. Ja.
Genau, das finde ich extrem wichtig. Und da war es vielleicht auch wichtig, dass zum Beispiel Arne Friedrich eben wieder dazu gekommen ist und dass auch zum Beispiel Dardai, selbst als Trainer, er hat ja auch, glaube ich, war ja nicht eine Zeit lang bei Thomas Tuchel zum Beispiel. Und dann ist eben auch Carsten Schmidt dazu gekommen. Also das finde ich sehr wichtig, dass das jetzt so ein bisschen zusammenkommt, weil wenn man immer nur Leute aus dem Verein befördert oder so, dann kriegt man das auch gar nicht mit,
also, was eigentlich im Rest der Welt ist. Da muss ich mal widersprechen. Also entschuldige bitte. Aber wenn die eine Werbereise in die USA machen und keiner kommt drauf, dass es eventuell ja auch möglich wäre, dass jemand in den USA oder in Kanada Mitglied werden will, weil ich meine, was soll denn bitte diese Werbereise damals oder dieses Trainingslager in den USA und ich kann aber nicht mal meine Mitgliedschaft bezahlen, da muss ich keinen von außen haben, das sagt mir mein normaler Verstand.
Ja, aber da siehst du halt, das ist das vielleicht, was hier so bei Hertha so eingefahren und verstaubt war.
Ja, dann können sie mir auch mich holen. Also auf die Idee hätte ich auch kommen können.
Ja, aber Bremchen, ich bin ja prinzipiell vollkommen bei dir. Aber das ist halt immer so, wenn du Systeme hast oder Strukturen, die einfach irgendwie so funktionieren, da fehlt dann auch das. Und da ist es manchmal gut, wenn einer von außen reinkommt. Ich bin prinzipiell vollkommen bei dir. Aber diese Beobachtung, die du machst und was du kritisierst, das ist nicht nur bei Hertha passiert. Das ist schon bei anderen Firmen passiert, wo man sich im Nachhinein sagt, die wären nicht bankrott gegangen, wenn die damals den Zahn der Zeit erkannt. Du weißt schon.
Ja.
Wenn sie es erkannt hätten. Aber ich glaube, mit dieser Reise damals in die USA, da wissen wir jetzt, ich glaube, du hattest damals auch, Bremchen, du hattest ja auch eine Folge da mit ein paar Jungs, die in den USA wohnen und auch, ja, leider Gottes aus dem Tagebuch von Jürgen Klinsmann, wissen wir ja jetzt, dass das eigentlich, das hatte ja mit Werbung nichts zu tun, sondern es war halt ein bisschen Training, ein paar sinnlose Testspiele und der Rest war Besuche beim Lars auf der Yacht und, ja, weiß ich nicht, Cocktails schlürfen. Ja, das hatte nicht viel mit Werbereise zu tun.
Aber Bremchen, da glaube ich schon, dass da der Schmidt und auch der Bobic die Richtigen sind, um solche Dinge zu ändern. Und der Arne Friedrich ist halt die geile Kombination. Der war ja selber mal überrascht. Das war bei der WM 2014, wo sie wieder zurückgekommen sind. Da war er ja als Kommentator an der Fanmeile und wurde ja von den Fans dort voll gefeiert. Und hat er selber gesagt, Mensch, das ist ja ein tolles Ding, wie sehr ich hier noch beliebt bin. Ne? Der war halt wirklich mal weg auch aus Deutschland weg. Und ich glaube, das war echt gut. Der ist ja da, was das angeht, echt vernetzt mit seiner Hilfsorganisation und alles. Und ich glaube, diesen Blickwinkel bringt er da gerade gut ein. Und ich wollte auch nochmal sagen, ich fand das also auch toll, wie nah er an der Mannschaft war. Das ist ja immer so ein Satz, der gerne genommen wird, ne? Der Manager ist nah an der Mannschaft, er ist mit in der Kabine. Jo, ich glaube, der Pretz war auch ein paar Mal in der Kabine. Aber ich habe mir das letztlich so vorgestellt, jetzt so im Nachhinein, weißt du, das ist wie, wenn so der Rektor in die Klasse kommt und alles auf einmal, ach du Scheiße. Und dann wird ruhig und gerade gesessen, ja.
Also hat nicht Pretz sogar, soweit ich das weiß, hatte er doch sogar seinen Spind zusammen mit den Spielern. Das war, glaube ich, ja, das war.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, die kurze Zeit, die Arne Friedrich da ist, hast du das Gefühl, der ist mit denen richtig dicke. Ja. Und trotzdem, aber trotzdem mit einer gewissen Professionalität. Und der Pretz wirkte auf mich im Nachhinein betrachtet dann doch eher immer so ein bisschen unnahbar für die Spieler. Ja?
Nicht nur für die Spieler, sondern auch einfach, ich habe das zu Bremsen am Telefon gesagt am Freitag, wenn Arne Friedrich vor den Spielen ein Interview gibt bei Sky, da hast du das Gefühl, der ist auf alles vorbereitet. Die Antworten kommen, als ob der die sich vorher auf einem Zettel vorbereitet hätte, als ob der die Fragen schon kannte. Und das ist auch, das ist so eigentlich das ganze Auftreten von Arne Friedrich, ist so positiv. Und da, man hat wirklich das Gefühl, es ist schon fast beruhigend, wenn er spricht. Ja, das ist jetzt bei Pretz war es dann zum Ende hin schon so, ja, okay, jetzt redet der, lassen mal. Und dann, ja, da wollte ich schon gar nicht mehr so richtig zuhören. Aber jetzt
aber bei Friedrich hörst du zu, ja? Ja, das geht mir
auch so. Und das ist halt auch so, natürlich ist das auch wieder, ja, wenn er jetzt bleibt und am Ende geht es auch wieder in die falsche Richtung, dann habe ich wahrscheinlich dann auch wieder ein anderes Gefühl. Aber jetzt einfach der Unterschied zwischen von Pretz zu Friedrich ist so enorm. Ja, ich hatte mir das lange Zeit bei Michael Pretz, habe ich auch gedacht, ja, es könnte besser sein, aber es könnte auch schlimmer sein.
Also einigen wir uns darauf, mit Friedrich hier und jetzt war das genau der Richtige. Ja. Was das langfristig wird, müssen wir sehen. Aber hier und jetzt war der vielleicht genau der Richtige.
Zu dem Mitglied.
Da bin ich bin auch bei Arne Friedrich, bin ich auch so gespannt über die Zukunft wie bei Pal Dardai. Ja. Weil ich mich einfach frage, ob Arne Friedrich selber überhaupt bleiben will. Ja, das war ja auch, das weiß man ja auch noch nicht, was seine eigenen Pläne sind.
Aber da würde ich mich jetzt nicht verlieren drin, weil wir wissen es halt nicht. Ja. Wir müssen diese Entscheidung abwarten. Zu Bobic vielleicht noch den Hinweis, weil du das eben meintest, das macht der Bobic schon mit den Mitgliedergebühren. Ich glaube, da wird der gar nichts mit zu tun haben, weil der sich nur auf Sportliche konzentriert. Der wird da niemandem das Wasser abgraben.
Oh. Jo, aber das trotzdem, schreibt es ja ineinander.
Ich freue mich erstmal, sorry.
Schade, dass die Leute jetzt nur hören und nicht sehen, wie du gerade die Arme hochnimmst und jubelst.
Ich habe Angst, dass ich irgendwann mit diesem doofen Wortspiel irgendwann mal das Fass zum Überlaufen bringe.
Jetzt hast du noch Öl ins Feuer gegossen.
Ja. Pass auf, das war der Tropfen auf dem, der stete Tropfen auf dem Hochstein.
Oh mein Gott.
Oh, jetzt haben wir aber. Jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr viel.
Ich will mich jetzt gar nicht auf die Person.
Sind alle Dämme gebrochen.
Oh, gut.
Genau,
jetzt landet es runter.
Ja. Ja. Nein, also nochmal, ich will mich jetzt nicht auf Bobic als denjenigen festlegen, der sich genau darum kümmert. Aber ich glaube, die gesamte Personalstruktur in diesem Bereich, diese Änderung, das ist meine Hoffnung, dass sich dann eben genau diese Dinge ändern, die du angesprochen hast. Dass Hertha da ein bisschen nahbarer wird, eben halt auch für dieser, dass ich glaube, das war für die richtigen Schock mit der Mitgliederzahl mit Union, weißt du? Und das, also auch für Hertha-Fans war das natürlich so dieses, oh Gott, jetzt haben die sogar mehr Mitglieder wie wir, ne? Also und ich glaube, das ist auch eine Sache, die dem Schmidt nicht geschmeckt hat. Und ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, wie auch immer, ich hoffe, dass sie da ansetzen. Jetzt werben sie ja viel. Ihr könnt auch gerne so ein Match-Worn-Trikot, aber ich bin schon Mitglied. Und die anderen Sachen, ja, Exil-Herthaner, da ist vielleicht auch der Friedrich derjenige, der aufgrund seiner Internationalität vielleicht da genau der richtige Mann ist, um da ein bisschen mehr Verbindung herzustellen.
Ich würde vor, Entschuldigung, hänge ich jetzt nochmal ein. Ich glaube, es ist immer wichtig, vor allem erstmal auf sich selber zu gucken und nicht auf die anderen Vereine. Ja, man kann vielleicht manchmal sehen und vergleichen, was andere mit ähnlichen Möglichkeiten erbringen. Und für mich ist nicht wichtig, ob jetzt Union mehr oder weniger Mitglieder hat. Für mich ist wichtig, dass Hertha wieder in die Spur zurückkommt und sich um das kümmert, was sie bisher vernachlässigt haben. Und dann wird das auch von automatisch wieder besser werden.
Ja, ich sage ja nicht, dass wir uns was von Union abgucken sollen, um Gottes Willen, das geht auch gar nicht, weil das ein ganz anderes Konstrukt ist. Aber ich denke, das war einfach so ein Index dafür. Es war einfach so ein Index dafür, dass da was besser läuft, auf welche Art und Weise auch immer, und hier nicht.
Ich weiß nicht, welche Themen ihr jetzt noch habt, dass wir nicht so ganz die Spur verlieren, dass wir nicht ins Tratschen kommen. Bei den letzten zwei Jahren. Ich würde tatsächlich, wenn ihr nichts mehr habt, ganz gerne noch mal ganz kurzen Ausblick wagen, es sei denn, ihr habt noch was ganz Wichtiges, was euch auf der Seele liegt.
Ich glaube, du hast schon oft in den Folgen entweder aktuell über bestimmte Sachen gesprochen und ich denke, sonst eskaliert es, wenn wir jetzt noch an anderen Stellen weitergehen. Ich glaube, die gröbsten und wichtigsten Sachen haben wir angerissen von den letzten zwei Jahren.
Ja.
Komm, jetzt hau ich ihn doch noch raus. Ja, man kann jetzt nur hoffen, dass Hertha Phönix aus der Asche sein wird. So.
Oh, jetzt haben wir aber das Wasserland verlassen.
Ja.
Daniel, von dir noch was? Also ich hoffe, das war jetzt kein Schlag mit dem Hammer von oben.
Entschuldigung.
Nee, das Einzige, was ich noch gesagt hätte, wäre, was dann auch wichtig ist, ist einfach, wenn es dann soweit ist, dass Hertha eben für Exil-Hertha im Ausland auch entsprechend was arrangieren kann bezüglich Zahlungsweise, ja. Das ist dann eben auch wichtig, dass dann auf den englischen Social Media Kanälen und auf der Webseite dann eben auch zu präsentieren, weil, was ich nämlich auch glaube, ist, dass es oftmals im Ausland überhaupt nicht bekannt ist, wie das funktioniert mit Mitgliedschaften im deutschen Fußball, weil zum Beispiel in England gibt es sowas nicht.
Also ich kann dir sagen, falls Hertha das nicht macht, dann werden wir das machen. Ich werde mit Sicherheit Exilertaner fragen, ob der ein oder andere das machen möchte oder könnte. Ich weiß jetzt die Antworten natürlich noch nicht, aber die Idee ist ja meistens, dass es die machen, die selber Fan sind, in den USA oder vielleicht in England oder ich weiß jetzt nicht, der Matthias wird es jetzt nicht auf Japanisch machen können und ich will ihn jetzt auch damit nicht verpflichten, aber die Idee ist natürlich...
Vielleicht ist ich bis dahin.
Die Idee ist natürlich, dass es die machen, die vor Ort sind und in der jeweiligen Landessprache und dann kann man das, glaube
ich... Nee, ich meine mehr über Herthas eigene Kanäle, weil sie da natürlich auch die größte Reichweite haben. Ja, wenn es schon eine Seite gibt von Hertha auf Englisch und gibt es auch eine auf Spanisch, ich weiß es gar nicht, aber dass das eben dann auch wieder, da wird dann auch eben wieder die Kommunikation wichtig sein, dass man den Leuten einfach auch
also
das sagt.
Das mache ich ganz bewusst. Das muss nicht bei Hertha sein. Wir werden dann schon Alternativen finden. Wenn es Hertha nicht macht, dann werden wir einen anderen Weg kriegen. Also, und wenn es der Exil-Hertaner ist oder gemeinsam Hertha, da haben wir genug Ideen. Also da, die Idee, die behalte ich auf jeden Fall. Wenn Hertha das trotzdem macht, können sie es tun, aber sie haben es in den letzten 10 Jahren nicht gemacht. Also gehe ich nicht davon aus, dass sie es jetzt tun werden. So.
Dann holst du den Arne Friedrich als Schirmherr ins Boot.
Ja, ich weiß nicht, so weit habe ich jetzt nicht gedacht.
War da jetzt nicht genug Wasser drin?
Ach so, Schirmherr. Ah, ja. Hätte ja auch Sonnenschirm sein
spät,
können.
Es wird spät, Jungs, es wird spät.
Ja, okay. Dann würde ich jetzt aber gerne zum Ausblick kommen.
Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick.
Und zwar, ich habe jetzt hier, an dem Punkt steht ja wahnsinnig viel, nämlich das eine ausstehende Spiel gegen Hoffenheim, was natürlich von der sportlichen Bedeutung her mehr oder weniger keinen Mehrwert hat. Oh, Mehrwert, schön, auch gut.
Schön.
Ja.
Da kommen Erinnerungen hoch.
Schlagen wir den Weg nochmal
ein. Ja, das, da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das war völlig unabsichtlich. Danach, wir hatten sie schon angesprochen, die Mitgliederversammlung, Online-Mitgliederversammlung für uns Exilertaner sehr gut. Man kann da sehr gut dran teilnehmen. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass das die Art und Weise, wie man als Mitglied Feedback geben kann, natürlich etwas schwieriger ist. Du kannst natürlich in einem großen Podium durch Applaus, Buhnen oder was auch immer viel mehr Feedback geben, als du das bei einer Online-Versammlung kannst. Was eigentlich schade ist, weil ich glaube, der ein oder andere würde eigentlich ganz gerne vielleicht auch mal seinen Unmut oder von mir aus auch Lob loswerden. Das kann man natürlich auf einer Online-Versammlung eher weniger. Ich werde dabei. Wisst ihr schon, ob ihr dabei seid? Ich weiß gar nicht. Daniel, bist du eigentlich Mitglied? Ich weiß es gar nicht. Doch, bist du.
Ja.
Genau.
Ich werde dabei sein auf jeden
Fall. Ja, also ich bin auch
mit
dabei.
Ich weiß es gar nicht.
Oh. Hast du vielleicht Dienst?
Ja, das, ich muss mal gucken, was ist denn das Datum nochmal?
Der 30. oder?
Oh, ich habe es nicht vorbereitet, ich gebe es zu. Ich habe geschlampt.
Ich glaube,
also ich gucke nochmal. Ich
muss 30. gucken. Sonntag, der 30. Ja. Mai war das, glaube ich.
Ja, ich werde den Link zur Mitgliederversammlung nochmal mit an die Folge hängen, da kann man es dann auch nochmal genau sehen. Ich bin gespannt, was da kommt. Und bin dann vor allem aber gespannt auf die Entscheidung, die jetzt kommen müssen. Hertha ist extrem spät dran. Dieser späte Klassenerhalt, der hat ja doppelt Folgen. Man kann sehr spät den Kader planen. Man wusste ja nicht mal, für welche Liga. Und ein leider trauriger Nebeneffekt, jedenfalls befürchte ich das, wer als Spieler bei Hertha BSC höhere Ansprüche hatte und vielleicht mal Europapokal oder Champions League spielen will, ja, oder der wird wahrscheinlich bei Hertha im nächsten Jahr da nichts reißen können. Mal gucken, ob das ein Grund sein wird, für den einen oder anderen Spieler zu gehen. Kunja wurde ja eben schon erwähnt, natürlich möglich, dass er dann das als Grund nimmt zu gehen. Also das hilft natürlich dem Verein nicht, aber da würde ich sagen, da warten wir erstmal die Entscheidung und die Fakten ab. Denn das Dumme ist, wir haben im Moment keine Fakten. Wir haben nur Dardai und Jahrstein als Vertragsverlängerung. Da können wir was sagen. Wir wissen den Trainer nicht, wir wissen die Kaderplanung noch nicht. Das muss man nochmal bewerten, wenn es soweit ist. Man kann sich was wünschen, man kann was erwarten, aber letztendlich ist da ganz viel Kaffeesatzleserei dabei. Und da würde ich mich ganz gerne
trennen.
Oder was
heute auch sehr beliebt ist, man kann eine Meinung haben. Ist ja auch sehr beliebt heutzutage.
Ja, zum Beispiel. Sorry, jetzt habe ich hab euch jetzt den Ausblick so ein bisschen abgenommen oder euch gar nicht so viel Raum da gelassen. Nehmt es mir bitte nicht übel. Oder habt ihr noch Aspekte, wo ihr sagen würdet, nee, da ist noch was, da kommt noch mehr oder was euch noch dazu einfällt?
Also für das Spiel habe ich nur einen Wunsch. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein 4 oder 5-1, auch wenn es nicht mehr relevant ist. Aber ich wünsche mir einfach auch wie Dardai, dass man das jetzt nicht einfach so herschenkt, sondern dass da,
übliche Saisonende-Niederlage, meinst du?
Ja, das würde ich mir gerne ersparen. Ja, ist, auch wenn es nicht relevant ist, aber es wäre was für die Seele, wenn das Spiel vielleicht nicht so kacke ausgeht. Das ist so mein Wunsch für den letzten Spieltag. Und ansonsten die Aussichten, ja, man kann sehr gespannt sein, wann die ersten Meldungen mit Fakten denn auftauchen.
Ja, also ich freue mich, um ehrlich zu sein, momentan einfach nur darüber, dass wir das Spiel nächste Woche nicht gewinnen müssen.
Ja.
Oder überhaupt keine Punkte mehr brauchen. Ich will natürlich trotzdem, dass Hertha gewinnt, aber ich hatte so diese Erinnerung damals an das 3:1 zu Hause gegen Hoffenheim, als es für Hertha noch darum ging, sich auf den Relegationsplatz zu retten, ich glaube 2011, was für mich das extremste Stadionerlebnis aller Zeiten war bisher. Mhm. Und ich bin einfach nur froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Und ja, ich meine, ja, ich hoffe, dass es noch ein positives Ergebnis gibt nächste Woche, aber ich muss auch sagen, dass jetzt mit den ganzen Verletzungen und ich glaube jetzt nicht, dass man zu viel erwarten kann, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, dass es ein schönes Spiel wird, besser als heute zumindest.
Hier so ein versöhnliches Unentschieden, wo die Talente auch vielleicht nochmal spielen könntet, wäre für mich schon okay.
Ja. So, das war das Spiel, wo Raphael zum Schluss ganz aufs leere Tor gegangen ist und das 3:1 gemacht hat und alle im Publikum völlig ausgerastet sind, ne?
Das ist für mich so ein typisches Beispiel, weil jetzt auch in den letzten Wochen wurde oft so gesagt, wenn man mit Blick auf den Spielplan, ja, Schalke, Hoffenheim, für die geht es um nichts mehr. Das sind Spiele, ja, die werden jetzt nicht so rangehen wie eine Mannschaft, für die es noch um eine Platzierung geht oder so. Aber am Ende läuft es nicht immer so, ja. Also für Hoffenheim ging es damals nämlich auch um nichts mehr. Zugegeben, die hatten Markus Babbel als Trainer, der hat wahrscheinlich auf jeden Fall noch im Sinn gehabt, Hertha da in die zweite Liga zu schießen. Aber trotzdem, das war für mich so ein Beispiel. Und wir haben es ja heute auch gesehen. Schalke hat heute gegen Frankfurt gewonnen.
4:3.
Ja, da ging es für Frankfurt um extrem viel, für Schalke um nichts mehr. Und trotzdem, also darum, ich bin einfach wirklich, die Erleichterung ist bei mir immer noch extrem groß jetzt gerade.
Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage. Wie sollen wir um Gottes Willen diese Folge heute benennen?
Ich habe was. Weil ich wollte nämlich noch was sagen.
Okay.
Ich wurde, als das klar wurde, dass Hertha in die Quarantäne muss, gab es hier so einige, die mir gerne mit so einem zynischen Kommentar gesagt haben, naja, jetzt ist vorbei und zweite Liga, Hertha ist dabei, wurde mir zugesungen und all so ein Kram. Und da bin ich voll bei Dardai, ne? Alle haben uns abgeschrieben oder zumindest viele, ja. Und deshalb, das ist der einzige Grund, warum ich auch so ein bisschen stolz bin, dass sie das eben gepackt haben. Und für mich ist das wirklich so totgesagte Leben länger.
Okay.
Ja, ist nichts mit Wasser, sorry.
Ja. totgesagte Schwimmlänge. Ich habe keine Ahnung.
Kannst du sagen, das Boot Hertha fließt weiter auf den Bundesliga-Fluss.
Oh.
So.
Ja, okay. Das besprechen wir nachher nochmal.
Und Mikrofon-Drop.
Ja, stimmt. Ich glaub, wir sind durch, ne, für heute.
Ja. Ich bin definitiv durch jetzt.
Ja, ich bin
okay. Ist anstrengend, so lange zu reden.
Nö, ich muss nur auf Toilette.
Ach so, okay. Das waren Details, die wollte ich eigentlich nicht hören, aber.
Das ist ja nur was ganz Normales, entschuldige mal bitte.
Ja.
Nö, du weißt, reden, lange reden ist für mich kein Problem.
Aber jetzt haben wir den Wasserbezug wieder.
Ja, genau.
Okay, ich danke euch fürs Mitmachen, auch nach längerer Zeit. Hat sich auch recht spontan ergeben, gerade beim Daniel, aber umso netter, dass das geklappt hat. Und ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht heute.
Auf jeden Fall, Daniel, war cool.
Ja, auf jeden Fall, hat mich auch gefreut. Ja. Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte.
Ja, hey, wir haben zu lang. Und,
ja, Bremchen, wie immer, war mir ein Vergnügen.
Ja, dann war es das, glaube ich, für heute. Und ich würde sagen, bleibt gesund und hau he.
Ahohe.
Ahohe.